Ja, ich darf auch euch recht herzlich begrüßen und bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, dass ich wieder hier predigen darf. Macht es jemand was aus, wenn ich meine Jacke anlasse? Weil mir klappert alles. Also wenn irgendwas klappert, sind es entweder meine Zähne oder die Knochen. Ja, den Predigtext haben wir eben schon gehört. Der Gang nach Emmaus. Im Lukas-Evangelium ist immer irgendjemand unterwegs. Das ist ein Merkmal des Lukas, sowohl des Evangeliums als auch der Apostelgeschichte. Es gibt keinen Evangelist, der so viel Wandergeschichten und Weggeschichten hat wie Lukas. Es ist der Gang nach Jerusalem ist sehr ausführlich im Lukas-Evangelium erzählt, viel ausführlicher als in den anderen Evangelien. Und die Apostelgeschichte, die beginnt in Jerusalem und geht über Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Ich habe mich immer gewundert, warum die Apostelgeschichte in Rom aufhört. Aber Rom war die Welthauptstadt der damaligen Zeit. Das Evangelium ist jetzt in der Welthauptstadt Rom angekommen. Und der zweite Pol in der Apostelgeschichte und bei Lukas ist Jerusalem. Jerusalem ist das Zentrum der Heilsgeschichte und Rom ist das Zentrum der Weltgeschichte. Und so sind hier bei den Emmaus-Jüngern, Kapitel 24, zwei Jünger auf dem Weg. Ich nehme fast an, es ist ein Ehepaar gewesen. Ein Name wird uns überliefert, der heißt Kleopas, und der andere Name wird uns nicht überliefert. Und es gibt Ausleger, die sagen, es könnte ein Ehepaar gewesen sein, denn Jesus hat ja auch bekanntlicherweise auch Jüngerinnen in seinem Gefolge. So, sie sind auf dem Weg, wohin? Nach Emmaus, das ist in der Nähe von Jerusalem. Sie sind also von Jerusalem, dem Zentrum der Heilsgeschichte, weg Richtung Emmaus, ihrem alten Wohnsitz. Und deshalb sind Sie, herzlich willkommen, ja, kommen noch zwei. Und deshalb sind Sie eigentlich in Ihrem Gang nach Emmaus auf einen Irrweg geraten. Denn Jesus hatte Ihnen gesagt, Sie sollen in Jerusalem bleiben. Ich mache den mal weg. Sie sollen ja in Jerusalem bleiben. Und also ist der Weg nach Emmaus zunächst mal ein Weg weg von Jerusalem, weg von dem Ort, wo sie eigentlich bleiben sollten. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man irgendwie so festhängt irgendwo, dann ist man schnell geneigt, wegzurennen, irgendwo wegzugehen, auf neue Gedanken zu kommen. Und so will ich heute in aller Kürze, aber auch hoffentlich in aller Deutlichkeit erstmal fragen, wie sind Sie eigentlich auf diesen Irrweg gekommen? Was passiert Ihnen dort auf dem Irrweg? Und zuletzt ein gutes Evangelium zum Schluss. Also, wie sind Sie auf den Irrweg gekommen? Das lässt sich sehr leicht sagen. Sie waren von Jesus maßlos enttäuscht. Das haben wir ja in der Schriftlesung schon gehört. Sie hofften, Jesus würde sich in Jerusalem als König offenbaren. Er würde sich dort auf den Thron Davids setzen und das messianische Friedensreich für Israel eröffnen. Dann würden die Völker anmarschiert kommen, die Völker würden besiegt und unterworfen werden und das Reich Gottes auf Erden könnte quasi beginnen. Und was passiert stattdessen? Jesus wird als Gotteslästerer von den Oberen der Juden verurteilt und in die Hände der römischen Justiz übergeben. Und dort wird er angeklagt, einen bewaffneten Aufstand anzetteln zu wollen. Das war das, was der Pontius Pilatus gegen ihn vorbrachte. Jesus wollte mit seinen Jüngern gewaltsam die Macht an sich reißen. Dem Pilatus wird bei dem Verhör sehr schnell klar, dass Jesus unschuldig ist und trotz besserem Wissen verurteilt er ihn zum Tode. Also eigentlich ein Justizurteil, Irrtum und auch eigentlich unverständlich, warum Jesus sich nicht zur Wehr gesetzt hat. Jesus hat sich doch zu seinen Lebzeiten durch machtvolle Taten und Wunder ausgewiesen. Jetzt steht er vor dem römischen Machthaber, der verurteilt ihn trotz besserem Wissen zum schmachvollen Verbrechertod und Jesus wehrt sich nicht. Und vielleicht denken Sie noch, er wird sich jetzt, als er am Kreuz hängt, durch ein Wunder offenbaren. Es gibt ja auch ein Wort, das überliefert ist, aber jetzt von den Gegnern. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Andern hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Dann passiert aber nur Folgendes. Jesus schrie laut und er neigte sein Haupt und verschied. Wir wissen natürlich oder hoffentlich, dass er nach Ostern kommt, aber in den Augen der Jünger, ich glaube, wir können uns die Niedergeschlagenheit und Enttäuschung nicht groß genug vorstellen. In Vers 17 heißt es, dass die Emmaus-Jünger traurig waren. Sie waren traurig, sie waren enttäuscht, sie waren vielleicht auch wütend. Und ich glaube, das kennen auch Christen sehr gut. Ein Ausleger sagte einmal, man kommt, Not lehrt beten, das stimmt. Aber Not lehrt auch fluchen. Und es gibt Enttäuschungen auch bei Christen, die sie dann vom Glauben wegführen. Vor einiger Zeit hatte ich in der Buchhandlung, übrigens die Alpha-Buchhandlung in Frankfurt hat wieder auf, zumindest noch, ich hoffe auch noch länger, geht dahin, unterstützt die, kauft dort Bücher, die haben auch schweren Umsatzrückgang. Es wäre schade, wenn diese wertvolle Bücherstube schließen müsste, denn dort kann man auch Gebet, kann man den Leuten beten und es kommen auch viele säkulare Leute hinein, gerade in der Adventszeit und nehmen auch manchmal Seelsorge in Anspruch, also nur in Klammern. Ich habe jedenfalls ein Buch in die Hand bekommen und da berichten junge Leute, die alle so um die 30 Jahre alt sind, wie sie sich vom Glauben entfernt haben. Allen war gemeinsam, sie sind mal in ihrer Kinder- oder Jugendzeit zum Glauben gekommen, vielleicht auf einer Freizeit, auf einer Evangelisation. Und dann war die Schule zu Ende, man hat studiert, man hat neue Leute kennengelernt und dann waren die so Ende 20, Anfang 30, haben sich vom Glauben entfernt. Der Glaube spielt, also Jesus spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben. Ich fand es zunächst mal schön, dass man die überhaupt mal fragt. Man lässt sie nicht einfach nur so gehen. Aber dann habe ich doch mal zu ein, zwei Sachen mal nachgelesen und habe festgestellt, dass es auch oft Enttäuschung mit Jesus der Grund war. Sie haben sich Dinge versprochen oder vielleicht auch Prediger haben ihnen Dinge versprochen, die Jesus ihnen nicht erfüllt hat. Und man muss dabei nicht nur an südamerikanische Wohlstandsprediger denken, die dir ein Millionenkonto versprechen, wenn du nur richtig glaubst. Nein, es gibt auch andere Versprechen, die dann so nicht eingelöst werden. Ich bringe nur mal ein paar Beispiele. Jesus, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist Jesus immer sofort da und antwortet immer sofort, wenn du betest. Und dann machst du die Erfahrung, du steckst irgendwo fest, du betest und es passiert nichts. Dann denkst du, vielleicht bete ich nicht richtig, betest nochmal, ziehst vielleicht sogar noch jemanden hinzu, man betet zusammen und es passiert nichts. Das kann schon enttäuschend sein. Er antwortet doch uns immer, wenn wir beten, und dann passiert nichts. Oder mit der Heiligung ist auch so ein Thema. Ich kenne glaubwürdige Zeugnisse, die reisen einem wirklich von Hocker, von schwerst Drogenabhängigen, die austherapiert waren, die sind zum Glauben gekommen und von einer Sekunde auf die andere frei geworden. Und das über Jahrzehnte. Ich kenne viele solcher glaubwürdiger Zeugnisse. Aber ich kenne auch viele Zeugnisse von Menschen, vielleicht sind es sogar die meisten, die, obwohl sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, immer wieder rückfallen. Alkoholiker dann doch wieder einen Rückfall bekommen. Oder vielleicht nicht nur einen, sondern mehrere. Oder auch anderes Drogen, irgendwelche Verhaltensweisen. Es gibt viele Christen, die kämpfen mit ihrem Temperament. Da geht einem das Temperament durch. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich los? Ich hatte gestern auf der Zeil telefoniert und dann wurde ich von so einem Bettler angesprochen. Und dann ist mir auf einmal der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, ich telefoniere gerade, aber ziemlich laut. Leute haben alle geguckt und danach hatte ich Andacht gelesen im Andachtsbuch, man soll seine Zunge mal ein bisschen in Zaum behalten. Hat genau gepasst, da hat Jesus mal genau geantwortet. Dann fragt man sich, warum kommt denn das dauernd? Warum bist du nicht geduldiger? Warum bist du nicht gelassener? Warum fährst du jetzt jemanden da an, der eigentlich gar nichts Böses wollte? Also da kann man auch enttäuscht sein, wenn man immer wieder in alte Verhaltensweisen reinfällt, die man doch eigentlich denkt, Jesus müsste doch das eigentlich jetzt besiegen und auch umfassend. Da ist Enttäuschung vorprogrammiert. Vielleicht ist dann noch die Enttäuschung mit einem selbst dabei. Ach, du bist sowieso nichts wert. Jesus kann mit dir vielleicht gar nichts anfangen. Du bist schwer erziehbar oder gar nicht erziehbar. Und dann kann das auch ein Weg von Jesus weg sein. Oder noch ein Beispiel. Da wird gepredigt, dass Jesus gute Ehen garantiert und im Beruf Erfolg schenkt. Und dann erlebst du auch als Christ, dass auch Ehen, für die gebetet wurde, die unter dem Segen Gottes geschlossen wurden, dann auch nicht immer so harmonisch verlaufen und manchmal sogar auseinandergehen. Ja, also das sind jetzt nur einige Beispiele, wo es auch uns passieren kann, dass wir von Jesus enttäuscht sind. Jesus erfüllt diese Versprechen nicht, also brauche ich ihn auch nicht. Und es bringt mir sowieso nichts. Also sind wir schon in Gesellschaft mit diesen Emmaus-Jüngern, auch wenn die Art und Weise der Enttäuschungen bei dem einen oder anderen immer etwas anders sein mag. Jetzt kommt nur eine Sache, da wurde auch schon gebetet. Ich lese jeden Monat das Heft von Open Doors. Und da stehen Geschichten drin. Ich bin manchmal so sprachlos, dass ich auch nicht weiß, genau was ich da beten soll. Da passieren ja nicht nur ein paar Enttäuschungen. Das sind ja Glaubensgeschwister von uns, die verlieren ja buchstäblich alles. Sie werden von ihren Familien ausgestoßen, weil sie glauben. Sie erleben Verfolgung ganz handfest. In einigen Familien sind die Familienväter ermordet worden. Traumatische Erlebnisse. Open Doors macht viel mit Traumatherapie. Im Sommer habe ich Yasser Erik kennengelernt, einen Christen aus Nordsudan. Der hat in dem Moment, als er seinen Glauben bekannt hatte, wurde er aus seiner Familie ausgestoßen. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, hat furchtbare Dinge erlebt. Und jetzt frage ich mich, warum sagen eigentlich diese Geschwister ihrem Glauben nicht ab? Die müssten doch eigentlich sagen, ich habe nur Nachteile. Es ist doch alles nur zum Negativen hier. Komm, ich lasse das alles wieder, kehre wieder zurück, reumütig zum alten Glauben und habe meine Ruhe. Und wenn man diese Leute fragt, dann ist das Erstaunliche, dass Jesus Christus, der Auferstandene, für diese Geschwister so dermaßen real ist, dass Jesus es ihnen wert ist, alles das aufzugeben. Vielen ist Jesus im Traum erschienen, und das sind keine Träume, wie man sie normalerweise hat, sondern ganz intensive Jesus-Begegnungen, die sie dann durch diese schwere Zeit tragen. Also Jesus hat uns versprochen, immer bei uns zu sein, aber ein gemütliches Leben hat er nie versprochen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man dann auf diesen Irrweg kommen kann, weil man sich das alles etwas einfacher vorgestellt hat. So, dann der zweite Punkt, was passiert jetzt auf dem Irrweg? Und jetzt kommt das Verrückte der Geschichte. Man könnte ja sagen, die sind jetzt von Jerusalem weg. Der Auftrag hieß, bleibt, sie gehen. Naja, dann sind sie halt eben weg. Aber Jesus läuft ihnen nach. So ist Jesus. Er läuft ihnen nach. Denn der Weg von Jesus weg ist ja der Weg vom Vaterhaus weg. Und da gibt es Angst, Finsternis, Verlorenheit. Im Lukas ist es dann der Schweinestall, wo man nicht mal das Futter der Schweine bekommt. Und Jesus läuft denen nach. Im Gleichnis ist es der Vater, der schon läuft. Als der Sohn schon von ferne war, sieht ihn der Vater schon und läuft ihm entgegen. Hier in dieser Geschichte läuft Jesus diesen Jüngern nach. Und da finde mal irgendeine Religion, wo ein Gott dir nachläuft. Ich habe noch keine entdeckt. Und Jesus redet mit ihnen. Sie erkennen ihn noch nicht, aber wie gut ist es, wenn man einfach schon mal reden kann. Und das empfehle ich immer, wenn du in der Krise steckst und enttäuscht bist von Jesus, von dir selbst, von anderen. Es ist gut, wenn man mit jemandem reden und beten kann. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus geht einen Schritt weiter. Er hört ihnen zu und dann sagt er, O ihr Toren, zu trägen Herzens alles zu glauben, was in der Schrift von dem Messias geschrieben steht. Das heißt, Torheit ist hier nicht Dummheit in dem Sinne, sondern Torheit ist eigentlich eine Unwissenheit über das, was in der Heiligen Schrift in der Bibel steht. Und ich hoffe, dass wir lebenslang auch unsere Bibel studieren. Und wenn man die Psalmen aufschlägt, wird man feststellen, dass da Menschen beten, in deren Leben aber auch einiges nicht gelaufen ist, um mal vorsichtig zu sagen, wie sie sich das gedacht haben. Und du kommst auf einmal in eine gute Gesellschaft. Und dann der Entschluss, dem auch zu vertrauen. Die Emmausjünger, denen fehlte das Vertrauen in die Verheißungen, in die Versprechen Gottes, die er gegeben hatte. Und dann hält Jesus ihnen eine Bibelstunde von Anfang bis Malachi und schließt ihnen das Verständnis auf. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ihre Herzen, die nur noch schwach glimmen, fangen wieder geistliches Feuer. Und dann laden sie Jesus in ihr Haus ein. Bei Lukas ist der Ausdruck, jemanden Jesus in das Haus einladen, ein Ausdruck für zum Glauben kommen. Sie kommen ganz neu zum Glauben. Oder man könnte auch sagen, sie erneuern ihren Glauben. Und dann beim Brotbrechen erkennen sie ihn, wahrscheinlich eine Erinnerung an das Abendmahl, und er verschwindet vor ihnen. Und jetzt kommt das Letzte. Was ist jetzt eigentlich mit dem Irrweg? Hier geschieht eine große Geschichte. Sie kehren um, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Irrweg muss kein Irrweg bleiben. Es gibt immer die Möglichkeit, auch wieder umzukehren. Übrigens kehren sie mitten in der Nacht um. Sie haben ja erst Jesus in ihr Haus rein genötigt, und übersetzt Luther, weil es Abend werden will, und in der damaligen Zeit gab es keine Straßenlaternen, keine Autos. Es war ziemlich gefährlich, nachts unterwegs zu sein. Aber sie waren so voller Freude, dass sie noch mitten in der Nacht den gefährlichen Weg nach Jerusalem zurückgelaufen sind, um den anderen zu sagen, was ihnen passiert ist. Und dort werden sie überrascht von den anderen, die auch schon eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatten. Und der Auferstandene tritt jetzt selbst in ihre Mitte und sagt: Frieden sei mit euch. Frieden ist Shalom. Und das ist etwas ganz Besonderes, wenn in Herzen, die vorher voller Angst, Enttäuschung, Unverständnis, Zorn waren, auf einmal wieder von Frieden erfüllt werden, den die Welt nicht geben kann. Paulus sagt, dass der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen bewahren soll. Und noch was Schönes: Es gibt nicht nur einen Umweg, sondern die Emmaus-Jünger wurden zu dem, was sie jetzt sind, dadurch, dass sie auf dem Irrweg waren. Das heißt nicht, dass Irrwege gut sind. Ganz im Gegenteil. Aber das heißt, dass Gott selbst auf Irrwegen, auf krummen Wegen, noch gerade Linien schreibt. Vor einiger Zeit sah ich einen Film von einem Instrumentenbauer, Geigenbau. Er ist auch gläubig. Und er ist ein Meister im Geigenbau. Internationale Stars spielen auf seinen Geigen. Und er hat erzählt, wie es ihm der Geigenbau zu einem Gleichnis geworden ist. Das Holz für die Geigen wird in ganz hohen Bergregionen gewonnen, in den Alpen in Südtirol. Das ist auch sehr teuer. Denn dieses Holz, was dort oben wächst, wächst sehr langsam. Das sind die Jahresringe, die sind sehr klein. Und das braucht man offenbar für eine gute Geige. Aber es ist auch krumm gewachsen, weil in diesen Höhen, paar tausend Meter Höhen, die Bäume nicht so schön gerade in den Himmel wachsen, sondern mehr krumm. Und jetzt sagt er, eigentlich ist dieses Holz krumm. Da sind so viele Dinge drin, die eigentlich in einem normalen Holz gar nicht sind. Manchmal auch Äste noch eingewachsen. Und jetzt ist es an der Kunst des Meisters, aus diesem krummen Holz ein klingendes Instrument zu machen. Und dann sagt er, mein Weg besteht darin, ich arbeite nicht gegen das Holz, dann wird es nichts, sondern ich arbeite mit dem Holz. Und das ist die Hand des Meisters, der spürt dann eben diesem Holz nach und macht aus einem krummen Holz, das man eigentlich nicht mal in den Ofen schmeißen will, ein wohlklingendes Instrument. Also wenn du denkst, und vielleicht denken das einige, ach, mein Leben ist eigentlich so, dass Jesus da gar nicht so damit anfangen kann. Ich lese gerade die Geschichte von der Andenklinik, das sind Christen, kann ich meinen Hut davor ziehen, dann denkst du, was kann Jesus denn mit dir anfangen? Aber keine Angst, du bist in der Hand des Meisters. Und der Meister macht aus dir genau das Instrument, zu dem er dich machen will. Und das kann auch kein anderer übernehmen. Also, Irrwege sind nicht gut, aber der Herr kann auch Irrwege benutzen, um uns zu dem zu machen, was er mit uns machen will. Und das ist immer etwas Gutes. Ich habe Wege und Gedanken des Friedens über euch und nicht die des Leides. Und so bin ich, und da schließe ich ab, bin ich gespannt, ob es vielleicht in einigen Jahren ein neues Buch gibt, in dem diese jungen Leute, die sich vom Glauben abgewandt haben, weil sie enttäuscht waren, vielleicht wieder ein neues Buch schreiben. Und das hat dann den Titel, wie ich zu Jesus zurückgefunden habe. Ich halte es nicht für unmöglich. Im Gegenteil, wenn Jesus denen nachgeht, wie er den Emmaus-Jüngern nachgegangen ist, dann wird es ganz bestimmt auch so ein Buch oder zumindest so ein Zeugnis geben. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen. hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Amen.